Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Stefanie Rohde, herzlich willkommen zum Journal vor Mitternacht. Tausende Menschen müssen heute auf der griechischen Insel Lesbos auf offener Straße oder im Wald übernachten. Und für einen kurzen Moment kann Europa nicht wegschauen. Denn die Lage im menschenunwürdigen Flüchtlingslager Moria ist eskaliert durch Brände, die das Lager zerstört haben. Und auch am heutigen Abend brennt es erneut. Und griechische Bürgerwehren greifen offenbar Hilfsorganisationen an. Wie chaotisch die Zustände gerade sind und wie die Geflüchteten überhaupt noch versorgt werden können unter diesen Bedingungen, das berichtet unser Korrespondent gleich von der Insel Lesbos. Führen die Brände jetzt dazu, dass Deutschland Geflüchtete aus Moria aufnimmt? Darüber streitet ja die Koalition in Berlin. Innenminister Horst Seehofer ist weiter dagegen. Wie will die SPD ihn denn überzeugen? Das frage ich den europapolitischen Sprecher der SPD, Christian Petri. Außerdem, gleich dreimal musste sich SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz heute unangenehmen Fragen stellen zur Cum-Ex-Affäre. Wie er sich geschlagen hat, auch das ein Thema hier. Und wie die Zeitungen von morgen diese Themen kommentieren, das hören Sie dann in der Presseschau um kurz vor Mitternacht. In der vergangenen Nacht ist Europas größtes Flüchtlingslager auf Lesbos abgebrannt. Schon in der Nacht begannen die Behörden, das Lager zu evakuieren, nachdem Wohncontainer Feuer gefangen hatten. Geflüchtete wurden inzwischen aufs Festland gebracht, aber noch sind viele auf der Insel. Und vor Ort ist unser Korrespondent Thomas Bormann. Und ich habe ihn vor einer Stunde gefragt, ob denn immerhin die erneuten Brände unter Kontrolle sind.
Ja, die sind unter Kontrolle, aber es hat halt tatsächlich wieder gebrannt. Und zwar die wenigen Container und die wenigen Zelte, die da noch standen auf dem Gelände des Lagers Moria, die gingen heute Abend abermals in Flammen auf. Da waren also wohl Brandstifter unter den Ex-Lagerbewohnern am Werk. Eine Verzweiflungstat. Die wollen einfach einen Punkt machen mit dem Lager Moria und zeigen, so geht das nicht weiter. Damit bringen sie natürlich andere Lagerbewohner wirklich in die Bredouille, denn manche hatten gehofft, in dem zerstörten Lager wenigstens noch ihr intaktes Zelt zu finden. Aber das ist nun auch in Flammen aufgegangen.
Wie werden denn die Geflüchteten aktuell versorgt? Also zum Beispiel, wo können sie schlafen heute Nacht?
Das ist ein großes Problem. Vielen bleiben wirklich nur Felder und Wälder. Es sind ja ein paar Jugendliche, junge Flüchtlinge aufs Festland geflogen worden. Es soll heute Nacht noch ein großes Fährschiff hier anlegen. Da könnten 1000 Menschen drauf schlafen in Kabinen. Die Kriegsmarine, die griechische, die will 2 weitere Schiffe herschicken. Die sollen morgen kommen. Es sollen auch große Zelte als Notunterkunft aufgebaut werden. Aber das wird hinten und vorne nicht reichen. Die Polizei achtet darauf, dass die Geflüchteten auch ja nicht in die Dörfer oder in die Städte gehen. Teilweise haben sich da sogar schon Bürgerwehren gebildet, die das verhindern. Und deren Angst vor den Flüchtlingen wird vor allem dadurch geschürt, dass nach wie vor 27 Corona-positiv getestete Flüchtlinge sie irgendwo untergetaucht sind. Die sollten eigentlich gestern in Quarantäne. Dann war aber dieser Aufstand und das Feuer in Moria ausgebrochen. Seitdem sind diese Corona-positiv getesteten hier irgendwo auf der Insel unterwegs. Und das verbreitet natürlich Angst überall, unter Flüchtlingen als auch unter Inselbewohnern.
Es soll ja Angriffe gegeben haben auf Hilfsorganisationen. Was wissen Sie darüber?
Viele Hilfsorganisationen, viele Mitarbeiter von Hilfsorganisationen haben Angst, jetzt bei Dunkelheit zu fahren und Flüchtlingen zu helfen, weil es gibt tatsächlich einige Bürgerwehren. Manche sind auch rechtsgerichtet oder geleitet von stark rechtsextremen Parteien, die hier aktiv sind. Die haben die These, wegen der Hilfsorganisationen sind besonders viele Flüchtlinge hierher nach Lesbos gekommen und deshalb bekämpfen wir die Hilfsorganisationen. Und jetzt, wo die Emotionen hier nach diesem Feuer wieder hochkochen, da geht auch dieser Streit, dieser Kampf wieder los. Es gibt wilde Straßensperren und es wurden Steine geschmissen und einem Mitarbeiter einer Hilfsorganisation die Heckscheibe seines Autos eingeworfen.
Wie würden Sie das beurteilen, wenn Sie das jetzt beobachten vor Ort? Hat die Polizei da die Lage noch unter Kontrolle oder ist das Chaos?
Es ist weitgehend Chaos. Die Polizei versucht, das Chaos irgendwie zu ordnen. Die Regierung hat auch einige Hundertschaften Polizisten hier extra auf die Insel Lesbos geflogen. Man sieht jetzt auch hier viel Polizeiwagen mit Blaulicht in der Stadt Mytilini im Inselhauptort patrouillieren. Also die Polizei versucht, dass in den Städten und Dörfern auf der Insel Lesbos das Leben möglichst normal weitergehen kann. Und sie hält die Flüchtlinge außen vor auf den offenen Feldern. Aber für die Flüchtlinge ist das natürlich eine sehr schlechte Auswahl, denn die müssen jetzt tatsächlich heute schon mal unter freiem Himmel schlafen. Und wer weiß, wie lange das so bleibt.
So schildert Thomas Bormann die Lage von der griechischen Insel Lesbos heute Abend. Und die Brände in Moria haben am Abend in mehreren deutschen Städten tausende Menschen auf die Straßen gebracht. Sie haben dafür demonstriert, dass Deutschland Geflüchtete jetzt schnell aufnimmt. Kommunen und mehrere Bundesländer sind dazu ja schon länger bereit. Allerdings lehnt Innenminister Horst Seehofer von der CSU das weiter ab. Sein Parteikollege Gerd Müller sieht das anders. Der Entwicklungsminister spricht sich dafür aus, dass 2000 Geflüchtete aufgenommen werden. Wie andere Parteien den Druck auf Innenminister Horst Seehofer jetzt erhöhen, fasst Gudula Geuter zusammen.
Bundesinnenminister Horst Seehofer telefonierte am Mittag mit dem griechischen Migrationsminister Notis Mitarakis. Deutschland werde Nothilfe leisten, beteuerte kurz darauf der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Steve Alter.
Es wird also jetzt darum gehen, gemeinsam mit den Griechen zu definieren, welche Form der Hilfe benötigt wird. Diese Hilfe werden wir dann prüfen und auch sehr zügig und unkompliziert bereitstellen.
Was das allerdings heißen kann, wird innenpolitisch hochkontrovers diskutiert. Auch im Bundeskabinett sei man sich über die Hilfsnotwendigkeit einig gewesen, betont auch die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz.
Darüber hinaus hat das Kabinett aber auch Einvernehmen darüber hergestellt, dass es jetzt vor allem im Mitblick auf die EU-Ratspräsidentschaft darauf ankommt, eine einvernehmliche europäische Lösung auch dieses akuten aktuellen Problems zu finden.
Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Matthias Mittelberg, macht klar, was das auch heißen kann. Es soll keine deutschen Alleingänge bei der Aufnahme von Flüchtlingen geben. Es sei offensichtlich, dass nicht alle Probleme vor Ort gelöst werden könnten, betont dagegen Vizekanzler Olaf Scholz.
Deshalb sind alle Länder, aber eben auch Deutschland, gefordert, hier einen Beitrag zu leisten.
Und für seinen SPD-Parteifreund, Arbeitsminister Hubertus Heil, wird deutlich, wörtlich, dass wir uns in Europa ein Stück schämen müssen, dass wir das nicht hingekriegt haben. Hier werde man in den kommenden Tagen gefragt sein.
In der unmittelbaren Hilfe, aber auch in der Frage, was Europa und was wir auch in Deutschland tun können, um zumindest einigen Menschen zu helfen, Kindern, Jugendlichen beispielsweise, auch durch die Aufnahme in Deutschland.
Der Druck auf Horst Seehofer wächst, einer weiteren Aufnahme von unmittelbar betroffenen Flüchtlingen zuzustimmen. Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz. Viele Länder bieten die Aufnahme von Menschen aus Moria an. Berlin und Thüringen hatten dafür bereits formelle Beschlüsse gefasst. Ohne die Zustimmung des Bundes, genauer Horst Seehofers, sind ihnen die Hände gebunden. Dessen Sprecher erklärt:
Der Minister hat deutlich gemacht, dass das bisherige Prinzip der Flüchtlingsaufnahme, so wie es auch die Rechtsordnung vorsieht, existiert und dass er nicht beabsichtigt, daran Änderungen vorzunehmen.
Wir haben Platz,
sagt dagegen Katrin Göring-Eckardt, Co-Chefin der Grünen im Sender NTV.
Es gibt Kommunen, es gibt Länder in Deutschland, die schon seit Wochen, seit Monaten deutlich machen, wir können hier Menschen aufnehmen. Und es ist jetzt der letzte Moment, wo man sagen kann, das setzen wir jetzt auch um.
Und im Deutschlandfunk kritisiert der grüne EU-Abgeordnete Erik Marquardt mit Blick auf die aufnahmewilligen Länder.
Ich finde es einfach absurd, dass man in einer Situation ist, in der man sich rechtfertigen muss dafür, Menschen in Not zu helfen und in dem anders dann am Ende noch verboten werden.
Die SPD-Parteichefin Saskia Esken fordert Seehofer auf, den Weg frei zu machen und auch Rolf Mützenich, der Fraktionsvorsitzende, mahnt, man dürfe sich nicht hinter der Forderung nach einer europäischen Lösung verstecken. Auch in der FDP gibt es Stimmen, die auf die EU setzen und andere, die jetzt Deutschland vorangehen lassen wollen. Gänzliche Ablehnung kommt aus der AfD. Ihr parlamentarischer Geschäftsführer Bernd Baumann fordert:
Diese Fälle möglichst schnell entscheiden und dann die Leute, die mit dem syrischen Bürgerkrieg gar nichts zu tun haben, auch wenn sie Syrer sagen, die dann zurückführen.
Keine Ausreden mehr, twittert dagegen die Co-Fraktionschefin der Linken, Amira Mohamed Ali, an die Adresse Seehofers. Für die jetzt unmittelbar Betroffenen setzt Bundesaußenminister Heiko Maas auf eine Koalition der Willigen innerhalb der EU.
Gudula Geuter berichtete. Und der Schein der Flammen in Moria wirft ein sehr grelles Licht auf die dunklen Flecken der europäischen Flüchtlingspolitik. Denn seit 5 Jahren hat Europa sich nicht einigen können, wie und wo man Geflüchtete geordnet aufnimmt. Die Koalition in Berlin streitet nun darüber, ob man in dieser akuten Situation Menschen aus Moria aufnehmen soll oder nicht. Innenminister Horst Seehofer ist bislang dagegen. Er will einen deutschen Alleingang weiter vermeiden. Und darüber kann ich jetzt sprechen mit Christian Petri. Er ist europapolitischer Sprecher der SPD. Hallo.
Hallo, Frau Rode.
Braucht es tatsächlich einen Brand, damit die deutsche Politik versteht, dass das Lager Moria schon seit Monaten in Flammen steht?
Also das sieht so aus und das stimmt einen wirklich traurig und beschämend ist es auch. Die Situation ist in der Tat lange bekannt. Ich war selber in Istanbul und Richtung Grenze dort unterwegs, auf Lesbos selbst nicht. Aber das ist alles nicht neu und es ist wirklich traurig, dass erst dieser Brand sag mal, die Debatte jetzt wirklich doch heftigst entfacht.
Aber die Frage ist ja schon, warum haben Sie vorher nichts gemacht? Also Sie haben gesagt, Sie haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Sie haben aber, wie fast alle in der SPD, im Bundestag im März dagegen gestimmt, dass 5000 besonders Schutzbedürftige aus den griechischen Lagern aufgenommen werden. Was bringen dann Ihre Aufrufe jetzt, wenn Sie damals nicht gehandelt haben?
Also die Situation damals und der Antrag war ja nicht nur die 5000, der hatte auch noch andere Inhalte. Insoweit war da ein bisschen Mogelpackung dabei, wie das halt so oft ist, wenn man vorgeführt werden soll. Die Kontingentlösung ist von uns immer befürwortet worden. Wir möchten dies auch. Herr Seehofer hat immer noch nicht zugestimmt. Ich würde mir wünschen, dass er dies morgen spätestens tut, damit die Bundesländer und vor allem die Städte und Gemeinden, die sich aufnahmewillig erklärt haben, ab übermorgen dann Menschen aus Moria aufnehmen können.
Ja, aber trotzdem nochmal, das wirkt ja jetzt nicht wirklich überzeugend, wenn Sie damals schon 5000 besonders Schutzbedürftige hätten aufnehmen können und jetzt das fordern.
Gut, das mag man kritisieren. Ich habe damals nicht nur 5000 gefordert, wir haben mehr gefordert. Wir konnten uns gegen den Koalitionspartner nicht durchsetzen. Insoweit ist es damals nicht dazu gekommen. Das ist nicht besonders schön, aber deswegen ändert es nichts an der akuten Lage, wo wir sagen, jetzt muss ab morgen die Aufnahme der Flüchtlinge über die Kontingentlösung erfolgen. Und ich wünsche mir, dass der Kollege Seehofer dort zustimmt, beziehungsweise dass das Kabinett in dem Fall in Gänze zustimmt.
In den vergangenen Monaten haben ja auch SPD-geführte Bundesländer Horst Seehofer dazu gedrängt, Geflüchtete aufzunehmen, weil es eben die Bereitschaft gibt. Sie konnten sich aber nicht durchsetzen. Wie wollen Sie Seehofer denn jetzt umstimmen?
Also ich denke mal, der dramatische Eindruck, der jetzt entsteht, der wie gesagt sehr beschämend ist, hoffe ich doch, dass dies Eindruck genug ist, dass nun endlich gehandelt werden kann. Perspektivisch gesehen ist das Problem damit natürlich nicht gelöst. Perspektivisch gesehen muss es natürlich eine große Lösung geben. Die streben wir jetzt weiterhin an. Das ist die europäische Lösung. Aber jetzt akut geht es um die Hilfe der Menschen vor Ort. Und das kann man ab morgen lösen.
Sie sagen, Sie hoffen. Das heißt, Sie haben kein wirkliches Argument, mit dem Sie Horst Seehofer jetzt überzeugen wollen.
Naja, das Argument ist letztlich, er ist natürlich im Vollzug derjenige zuständige Minister, der zunächst einmal handeln muss. Das andere sind politische Beschlüsse, die wir fassen können, die dauern länger wie morgen. Das wird ein paar Tage dann dauern, beziehungsweise wird es dann Zeit ins Land gehen, die man, glaube ich, nach meiner Einschätzung nicht hat. Also insoweit ist der Druck, der politische Druck im Moment das beste Mittel.
Ja, aber es ist ja schon sehr viel Zeit auch ins Land gegangen. Also diese Koalition besteht ja schon einige Zeit. Und der Eindruck setzt sich so langsam fest, dass die SPD eigentlich gegen Horst Seehofer in der Flüchtlingspolitik nicht wirklich viel tun kann.
Ja, das ist das Problem, wenn man in einer Regierungskoalition ist. Da bin ich völlig bei Ihnen. Da kann man seine eigenen Vorstellungen nicht zu 100% durchsetzen. Und in der Frage hat sich die CDU bei uns durchgesetzt. Das ist sehr bedauerlich, ist aber so. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass das aktuelle Problem jetzt endlich dann auch auf die vorhandenen Lösungskonzepte gelöst wird.
Die deutsche Haltung ist ja, dass die Flüchtlingsfrage in Griechenland auch gelöst wird. Das hat aber erst zu den Zuständen in Moria geführt. Nun setzt die Bundesregierung weiterhin darauf, Griechenland vor Ort zu helfen. Warum gelingt es der SPD eigentlich seit Jahren nicht, diesen Kurs zumindest ein bisschen zu ändern?
Na, ich glaube, wir haben schon ein bisschen was geändert. Also die Hilfe vor Ort ist zunächst mal zweischichtig zu sehen. Das eine ist die Soforthilfe in der akuten Lage. Ich denke da mit den entsprechenden Kräften, wie zum Beispiel dem THW, dass also Zeltstätten und Wasserversorgung im akuten Krisengebiet, ähnlich wie in Beirut vor kurzem, natürlich zur akuten Hilfe leisten kann. Das andere ist selbstverständlich die von uns auch vorangetriebene Strategie, dass man in Aufnahmeregionen letztlich dann zu einer europäischen Verteilung kommen kann. Das, was dahinter ist, die europäische Verteilung, steht noch nicht. Die Koalition der Willigen ist von Heiko Maas stark moderiert worden. Also ich glaube schon, dass wir ein klein wenig Bewegung reingebracht haben, aber ich bin völlig bei Ihnen, das reicht überhaupt nicht aus. Aber aktuell ist Handlungsbedarf morgen und übermorgen da, beziehungsweise heute. Und deswegen muss man das meines Erachtens tatsächlich voneinander trennen.
Vor wenigen Tagen haben ja Sea-Watch und auch andere Initiativen vor dem Reichstag 13.000 Stühle aufgestellt, um die Aufnahmebereitschaft zu signalisieren. Die SPD hat da auch mitgemacht. Heißt das, dass die SPD dafür ist, 13.000 Geflüchtete jetzt aus den griechischen Lagern aufzunehmen?
Ja, das ist ein eindeutiges Ja. Wenn wir unseren Koalitionspartner davon überzeugen können, umso besser. Wenn wir andere europäische Staaten finden, und es gibt ja einige, die mitmachen wollen, dann sind es keine 13.000, dann ist in der Summe diejenigen, die mitmachen, sind es die 13.000, ist das der deutsche Anteil geringer. Aber ich persönlich würde sagen, wenn keiner mitmacht, dann müssen wir es machen.
Das heißt, wir sollen alle aufnehmen, also nicht nur bestimmte schutzbedürftige Kinder oder Frauen, sondern jeden.
Für den Fall, dass kein anderer mitmacht. Aber wir suchen natürlich Partner. Einige haben wir ja schon. Insoweit sind wir nicht ganz alleine in Europa. Es gibt andere Länder, die mitmachen wollen. Diese Koalition muss größer werden. Aber für den aktuellen Fall würde ich sagen, wäre eine sofortige Aufnahme das richtige Signal.
Diese Koalition der Willigen, die Sie auch schon angesprochen haben, die war ja bislang nicht so überzeugend. Das war jedes Mal so, dass dann Einzelfallentscheidungen getroffen wurden für ein paar Dutzend Geflüchtete, die dann verteilt wurden auf die Länder. Jetzt fordert der Außenamt Staatsminister Michael Roth von der SPD, dass es ein gemeinsames Aufnahmeprogramm gibt von möglichst vielen EU-Staaten. Ist das nicht illusorisch vor dem Hintergrund dessen, dass das bislang auch nicht funktioniert hat?
Naja, steht der Tropfen hüllt den Stein und der Druck ist ja jetzt deutlich höher geworden auf dramatische Weise. Es gibt Instrumentarien, die man anwenden kann. Auch eben habe ich gehört von Herrn Müller. Minister Müller wird von Strafzahlungen die Rede, die, für die die nicht mal, ich glaube, das überzeugt nicht, da wird man keinen Beschluss hinbekommen. Aber Herr Juncker hat bereits schon mit Bonuszahlungen gearbeitet, hat gesagt, die, die aufnehmen, bekommen natürlich auch europäische Mittel und das wird entsprechend vergütet. Ich glaube, das ist überzeugender. Und da muss jetzt nochmals aktuell ein Vorstoß gemacht werden. Wie gesagt, aber die Soforthilfe in Griechenland ist das eine. Das andere ist, was man jetzt endlich auf den Weg bringen kann.
So Christian Petri, er ist europapolitischer Sprecher der SPD und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Olaf Scholz ist aus seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister ja eine steife Brise gewohnt. Allerdings bläst dem Finanzminister und Kanzlerkandidaten nun ein eisiger Wind ins Gesicht. Es geht nämlich um die Frage, ob er sich in die sogenannten Cum-Ex-Geschäfte der Hamburger Warburg Bank eingemischt hat. Gegen die Bank liefen damals Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung. Die Hamburger Finanzämter haben später dann eine Millionenrückforderung verjähren lassen. Und die Opposition wirft Scholz heute vor, die Gespräche verheimlicht zu haben. Wie Scholz sich im Bundestag geschlagen hat, das fasst Volker Fintermer zusammen.
Zumindest ein Stück weit ist Finanzminister Olaf Scholz in der Cum-Ex-Affäre, die ihn noch aus seiner Zeit als erster Hamburger Bürgermeister belastet, in die Offensive gegangen. Nicht was die möglichen Treffen mit dem Seniorchef der Hamburger Warburg Bank angeht, da konnte Scholz sich nach wie vor an keine Inhalte erinnern, obwohl er die Termine inzwischen zumindest wieder in einem alten Kalender gefunden hat. Doch von einem Versuch der Einflussnahme will Olaf Scholz nichts wissen und schaut nach der erneuten Befragung im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages entschlossen nach vorne.
Es ist auch wichtig, dass wir alle nicht nachlassen in dem Bemühen und der Anstrengung, solchen Dingen wie Cum-Ex hinterherzugehen, sie aufzuklären, das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zurückzufordern und dafür Sorge zu tragen, dass diejenigen, die Straftaten begangen haben, auch verfolgt werden.
Die erst im Frühsommer im Zusammenhang mit den Corona-Hilfen verabschiedete Verjährung von Cum-Ex-Geschäften, die mit dem 1. Juli dieses Jahres nach dem geltenden Steuerrecht eigentlich nicht mehr verfolgt werden dürfen, soll wieder zurückgenommen werden. Durch diese Regelung wurden tatsächlich viele zurückliegende Cum-Ex-Geschäfte verschont. Das soll nun korrigiert werden. Bei diesen Cum-Ex-Geschäften ließen sich professionelle Anleger eine einmal gezahlte Kapitalertragssteuer auf Aktiendividenden mit Hilfe von Banken mehrfach rückerstatten. Dem Fiskus entstand dadurch ein milliardenschwerer Schaden. Und als erster Bürgermeister von Hamburg soll Olaf Scholz die Hamburger Warburg Bank von der Rückzahlung von 47 Millionen Euro verschont haben.
Der Vorwurf der persönlichen Einflussnahme durch den damaligen ersten Bürgermeister und heutigen Bundesfinanzminister Olaf Scholz ist mit dieser Sitzung heute nicht bewiesen. Es ist aber auch nicht ausgeräumt worden,
sagt CSU-Finanzpolitiker Hans Michelbach. Und für Lisa Paus von den Grünen hat Olaf Scholz nur die halbe Wahrheit gesagt.
Er hat heute gesagt, er kann sich auch nicht an die Treffen selbst erinnern. Das sei der Grund gewesen, warum er sie uns bei den letzten Sitzungen nicht mitgeteilt habe. Und das ist doch sehr erstaunlich, wo es eben doch um 47 Millionen Euro ging. Und es ging darum, dass die Warburg Bank damals ja diese politische Unterstützung gesucht hat, weil sie ja davon ausging, dass sie in ihrer Existenz bedroht sei.
Diese Erinnerungslücken standen auch im Mittelpunkt der Aktuellen Stunde im Deutschen Bundestag am Nachmittag. Da wurde der Finanzminister von der AfD mit einer Rücktrittsforderung konfrontiert Und FDP-Finanzpolitiker Florian Tonka wollte dann auch nicht die Vorwärtsverteidigung von Olaf Scholz anerkennen.
Nichts von dem, was Sie über die Bekämpfung von Steuerbetrug gerade eben gesagt haben, wurde in Hamburg zu Zeiten Ihrer Verantwortung praktiziert, sondern das glatte Gegenteil. Und diesen Teil haben Sie eben verschwiegen.
Es müsse noch aufgeklärt werden, warum die Hamburger Finanzverwaltung im Jahr 2016 die 47 Millionen Euro von der Warburg Bank nicht zurückgefordert habe. Das sollte ein Untersuchungsausschuss in Hamburg tun, forderte die FDP.
Volker Findhammer berichtete. Noch am Wochenende ist Maria Kolesnikowa bei einer Massendemonstration in Minsk mitmarschiert. Nun sitzt sie in Haft. Die belarussische Justiz wirft ihr vor, die nationale Sicherheit gefährdet zu haben. Und sie ist nicht die Einzige, der das so geht. Wie systematisch der Langzeitherrscher Alexander Lukaschenko jetzt gegen die Protestbewegung vorgeht, beschreibt Thilko Gries.
Am Montagvormittag waren es noch 3, gestern noch 2. Heute bleibt nur noch eine übrig. Die anderen Mitglieder des Präsidiums des Koordinationsrates in Belarus wurden verhaftet oder haben das Land verlassen. Maria Kolesnikowa wurde gestern verhaftet. Ihr soll wegen versuchten Staatsstreiches nun der Prozess gemacht werden. Sie sitzt, was gestern noch unklar war, in Minsk in Untersuchungshaft. Heute wurde auch Maxim Znak, ein weiterer Oppositioneller, festgenommen. In der Führung des Koordinationsrates bleibt damit nur noch Svetlana Alexejewitsch übrig, die Literatur-Nobelpreisträgerin des Jahres 2015. Sie hat heute einen Appell im Internet veröffentlicht und auf der Türschwelle zu ihrer Wohnung eine kurze Pressekonferenz gegeben. Auch sie sorge sich, sagt sie, belangt zu werden. Sie gehe nicht mehr allein aus dem Haus. Ich möchte sagen, dass das Terror ist. Terror gegen das eigene Volk, ausgeübt von einer Person. Und wir sind leider hilflos. Die Staatsmacht sollte anfangen, mit der Gesellschaft zu sprechen. Und die Gesellschaft sollte sich reformieren. Man muss gemeinsame Punkte finden. Wie Sie wissen, waren wir die ganze Zeit für friedliche Proteste. Es ist unvermeidlich, dass man mit der Gesellschaft sprechen muss. Andernfalls wird die Unzufriedenheit unterdrückt und führt zu nichts anderem als einem Bürgerkrieg. In ihrem Appell auf der Seite des belarussischen PEN-Zentrums schreibt die 72-Jährige: Zuerst wurde uns das Land geraubt, nun werden die Besten von uns entführt. Aber anstelle jener, die aus unseren Reihen gerissen werden, werden hunderte andere nachkommen. Mit Sorge blickt Alexejewitsch auf die voraussichtlich zu Beginn der nächsten Woche in Moskau anstehenden Verhandlungen zwischen Alexander Lukaschenko und Wladimir Putin. Kredite, Rohstoffe, Sicherheit, all das kann der belarussische Präsident nur noch von seinem russischen Kollegen erhalten. Die Nobelpreisträgerin? Wir sagen immer, Lukaschenko, hau ab. Aber zur selben Zeit verlieren wir unser Land. Diese Gefahr ist real, dass wir es verlieren. Dann wendet sie sich an die russische Intelligenzia. Wo sind Sie denn? Warum helfen Sie nicht, meinem kleinen Volk seine Würde zu bewahren, sein Land zu bewahren? Alexejewitsch wurde am Nachmittag von EU-Botschaftern in ihrer Wohnung besucht. Es sollte ein Zeichen der Solidarität sein. Ein gestern in Minsk geführtes Gespräch zwischen Abgesandten russischer Staatspropagandakanäle und Alexander Lukaschenko wurde heute in ganzer Länge ausgestrahlt und online gestellt. Der Präsident verbreitet darin vorrangig Halbwahrheiten und konnte dies unwidersprochen tun. Um nur ein Beispiel zu nennen, die Opposition wolle den Gebrauch der russischen Sprache in Belarus unterbinden. Davon hat die Opposition indes zu keinem Zeitpunkt gesprochen. Abermals stellte Lukaschenko vage in Aussicht, eine Verfassungsreform sei denkbar. Ob er jedoch dazu genaue Vorstellungen hegt, ist weiter unklar. Offen zeigte er sich prinzipiell für Neuwahlen. Schon gestern war die Reaktion der in Belarus noch sprechfähigen Oppositionellen ablehnend. Vermutet wird, der Präsident folge einer Verzögerungstaktik.
Thilko Gries war das über den Machtkampf in Belarus. Und um 23.33 Uhr kommen wir zu unseren aktuellen Kurzmeldungen. Im Fall des vergifteten russischen Oppositionellen Alexei Nawalny hat Moskau den deutschen Botschafter einbestellt. Christina Nagel.
Fast 2 Stunden dauerte das Gespräch. Dann verließ der deutsche Botschafter das Außenministerium kommentarlos. Ihm sei, hieß es wenig später, von russischer Seite entschiedener Protest überbracht worden, angesichts der, wie es hieß, unbegründeten Anschuldigungen der Bundesregierung im Fall Nawalny. Berlin hält es für zweifelsfrei erwiesen, dass der Kreml-Kritiker mit einem chemischen Nervenkampfstoff vergiftet wurde und fordert Aufklärung vom Kreml. In Moskau wirft man der deutschen Seite dagegen vor, Erkenntnisse zurückzuhalten. Die Bundesregierung hatte einem Rechtshilfegesuch der russischen Seite stattgegeben. Alles andere, hieß es in Berlin, sei nun Sache der Justiz. Die Ergebnisse des Bundeswehrlabors seien zudem der Organisation für das Verbot chemischer Waffen, OPWCW, zur Verfügung gestellt worden. Ihr gehöre auch Russland an. Das russische Außenministerium hatte am Morgen in einer Erklärung von einer massiven Desinformationskampagne gesprochen, die zeige, dass die Initiatoren nicht an den wahren Gründen für Nawalnys Zustand interessiert seien, sondern nur daran, Sanktionen in Gang zu setzen.
Das Auswärtige Amt hat weitere Reisewarnungen ausgesprochen für Korsika, Teile Frankreichs sowie Prag und weitere Gebiete in Kroatien. Die pauschale Reisewarnung für rund 160 außereuropäische Länder soll nur noch bis Ende September verlängert werden. Sophie van der Tann.
Ab Oktober soll es wegen der Corona-Pandemie für jedes Land weltweit individuelle Reise- und Sicherheitshinweise geben, abhängig von der Lage vor Ort. Das hat das Bundeskabinett heute entschieden. An der Möglichkeit zu reisen würde das praktisch aber wenig ändern, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes. Denn für Regionen, die als Risikogebiete eingestuft werden, gäbe es weiterhin Reisewarnungen. Von Reisen in Länder, in denen man sich nach der Ankunft in Quarantäne begeben muss, rät das Auswärtige Amt ab. Reisewarnungen soll es für diese Länder aber wahrscheinlich nicht mehr geben. Eine Reisewarnung ist kein Verbot, soll aber von Reisen in die Gebiete abschrecken. Für Pauschalurlauber bedeutet eine Reisewarnung, sie können einen bereits gebuchten Urlaub in das Land kostenfrei stornieren.
Knapp 5 Jahre nachdem die Abgasaffäre bei Volkswagen aufgedeckt wurde, hat das Braunschweiger Landgericht die Anklage gegen den ehemaligen Konzernchef Martin Winterkorn zugelassen. Annette Gedeutzkens.
Betrug. So lautet der Vorwurf, der sich gegen den ehemaligen VW-Chef Winterkorn und 4 weitere Angeklagte richtet. Anders als die Staatsanwaltschaft hält die Wirtschaftskammer des Landgerichts Braunschweig es sogar für hinreichend wahrscheinlich, dass es sich um einen gewerbs- und bandenmäßigen Betrug handelt. Dieser Vorwurf wirkt noch schwerer als der Betrug, von dem die Staatsanwaltschaft ausgegangen war. Die Mindeststrafe liegt zwischen 1 und 10 Jahren. Den Tatverdacht des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs begründet das Gericht damit, dass VW-Kunden, die einen Diesel mit manipulierter Software gekauft hatten, getäuscht worden seien und einen finanziellen Schaden erlitten hätten. Es geht um 9 Millionen Fahrzeuge. Im Raum steht ein Schaden für die Käufer in Höhe von 100 Millionen Euro. Das Gerichtsverfahren gegen Winterkorn und die 4 anderen Beschuldigten wird voraussichtlich erst im kommenden Jahr beginnen.
Tausende Beschäftigte der Veranstaltungsbranche haben heute in Berlin für mehr staatliche Hilfen in der Corona-Pandemie demonstriert. Juliane Kowolik.
In 2 Kolonnen zogen die etwa 6.500 Demonstranten mit Lkw aus der einen, zu Fuß aus der anderen Richtung zum Brandenburger Tor. Viele legten ihr rotes T-Shirt symbolisch als ihr letztes Hemd vor der Wiese des Reichstagsgebäudes ab. Laut Veranstalter seien bis zu 1 Million Beschäftigte in der Existenz gefährdet. Die Branche stehe nach fast 6 Monaten Arbeitspause kurz vor dem Kollaps. Die Forderung ganz klar, mehr Geld. Ein finanzieller Ausgleich für die 80-100% Umsatzeinbrüche vieler Unternehmen. Die Überbrückungsprogramme müssten deutlich ausgeweitet, Kredite erhöht und verlängert werden. Und es müsse ein Dialog mit der Politik entstehen. Ein Vorschlag ist, einen Bundesbeauftragten der Veranstaltungsbranche einzusetzen. Die Rede ist vom 6. größten Wirtschaftszweig Deutschlands, 130 Milliarden Umsatz in normalen Jahren. Sänger Herbert Grönemeyer sagt auf der Bühne, man erwirtschafte mehr als die Bundesliga. Darum sei der Zusammenbruch der Branche nicht hinnehmbar und sollte die Politik nicht bald handeln, komme man demnächst mit noch mehr Menschen und wolle Berlin lahmlegen.
Und damit kommen wir zur Börse. In New York steht der Dow Jones bei 27.940 Punkten. Mehr vom Börsentag jetzt von Sami Ibrahim.
Der tagelange Ausverkauf der Technologiewerte an den US-Börsen findet endlich ein Ende. Für den deutschen Aktienmarkt geht es damit wieder nach oben. Der DAX steigt um rund 2% auf 13.237 Punkte, trotz einiger schlechter Nachrichten. So geht der Kahlschlag bei den Autozulieferern weiter. Nachdem Continental bereits in großem Stil Einsparungen und Stellenabbau verkündet hat, kam nun Schaeffler. Das Sparprogramm dort wird ausgeweitet. 4.400 Arbeitsplätze werden bis 2022 abgebaut. 12 Standorte in Deutschland sind betroffen. Wuppertal wird ganz geschlossen. Das Unternehmen spricht von einer nur langsamen Erholung nach der Corona-Krise. Die dürfte demnach bis 2025 andauern. Dazu stellt man sich neu auf. Stichwort E-Mobilität. Kosten 1,5 Milliarde Euro. An der Börse kommt das nicht gut an. Die Aktie ist ein klarer Verlierer. Die andere Hiobsbotschaft kommt von VW bzw. zu dessen Prestigeprojekt, dem E-Auto ID.3. Am 11. September soll der erste Wagen ausgeliefert werden, doch die Tester einer Fachzeitschrift verderben die Feierlaune. Sie haben den Wagen unter die Lupe genommen und befinden, es gibt da noch reichlich Nachholbedarf. Der Konzern will sich dazu nicht äußern, doch die Meinung der Anleger wird schnell klar. Die Aktie liegt gegen den Trend lange im Minus und kann sich erst zum Handelsschluss knapp in ein minimales Plus retten. Dass der Pharmakonzern AstraZeneca seine Tests für einen erhofften Impfstoff gegen Corona gestoppt hat, sorgt für einige Unruhe. Die Aktie des Konzerns gibt erwartungsgemäß zwar nach, die Konsequenzen allerdings spüren andere noch viel deutlicher. Große Reisekonzerne nämlich. Analysten weisen darauf hin, dass eine Verschiebung beim Corona-Impfstoff die Planungen der Veranstalter über den Haufen werfen könnte.
Sie hören den Deutschlandfunk, das war der Tag. Viele Küken in Deutschland werden kurz nach dem Schlüpfen geschreddert oder vergast, und zwar, weil sie männlich sind. Sie lassen sich nicht vermarkten. Seit mehreren Jahren machen TierschützerInnen dagegen Front. Die Brutbetriebe hatten auch lange Zeit, dieses Kükenschreddern zu beenden. Viele haben es offenbar nicht getan. Deshalb will die Bundeslandwirtschaftsministerin das jetzt verbieten, aber erst ab Ende 2021. Caroline Born.
Sie sind flauschig, niedlich und werden meist getötet, nachdem sie frisch geschlüpft sind. Männliche Küken in der Legehennenzucht. Schluss damit, sagt Julia Klöckner und hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der das Kükentöten verbieten soll. Für die Landwirtschaftsministerin ein Meilenstein für den Tierschutz.
Tiere sind unsere Mitgeschöpfe. Neben dem Tierschutz geht es hier natürlich um eine ethische Frage. Es darf nicht sein, dass Tiere, nur weil sie ein bestimmtes Geschlecht haben, angeblich das falsche Geschlecht haben, dass sie nach dem Schlüpfen sofort getötet werden.
Schon im vergangenen Jahr hatte das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass diese Praxis nur in einer Übergangszeit zulässig ist. Und zwar bis alternative Verfahren möglich sind. Die Landwirtschaftsministerin hatte zunächst auf eine freiwillige Einigung mit der Geflügelwirtschaft gesetzt. Doch deren Vorschläge seien nicht ausreichend gewesen, so Julia Klöckner.
Die Brütereien haben hinreichend Grund und Zeit gehabt, ihre Betriebsweise umzustellen. Bislang konnte ich nicht erkennen, dass sie die bestehenden Alternativen so nutzen und auch so nachfragen, dass wir diesen flächendeckenden Ausstieg schnellstmöglich hätten.
Der Gesetzentwurf verbietet das Kükentöten ab dem Ende des kommenden Jahres. Das Geschlecht der Tiere muss dann schon im Ei bestimmt werden. Bei diesem Verfahren werden die männlichen Eier aussortiert und die Küken müssen gar nicht erst schlüpfen. Beim aktuellen Verfahren ist der Geschlechtstest zwischen dem 9. und dem 14. Bruttag möglich. Doch das ist umstritten, da das Schmerzempfinden beim Embryo sich schon ab dem 7. Bruttag entwickelt. Klöckners Gesetzentwurf sieht daher noch eine zweite Stufe vor. Ab 2024 müssen Methoden angewendet werden, die vor dem 7. Bruttag greifen. Weitere Alternativen sind, auch die männlichen Küken zu mästen oder Zweinutzungshühner zu züchten. Eine Rasse, die sich sowohl für die Fleischverarbeitung eignet, als auch Eier legt. Eine solche Methode fordert zum Beispiel der Deutsche Tierschutzbund. Der Landwirt und Manager Ludger Brelo, der mit seiner Firma ein Verfahren zur Geschlechtsbestimmung vorangetrieben hat, sagt im Deutschlandfunk, Klöckners Ziel, das Kükentöten zu beenden, sei in jedem Fall ein Kraftakt.
Egal mit welchem Verfahren wir das Kükentöten eliminieren wollen, sei es durch Geschlechtsbestimmung, sei es durch die Bruderhahnmast oder sei es durch zwei Nutzungshühner. Eines ist sicher, Eier werden teurer.
Dass sie das Kükentöten beenden wollen, ist im Koalitionsvertrag von Union und SPD verankert. Vorgesehen war das bereits zur Mitte der Legislaturperiode. Kritik kommt von der Opposition. Oliver Krischer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag, sagte, er erwarte, dass sofort eine gesetzliche Verpflichtung komme. Die Brütereien sollten bereits jetzt die neue Technik nutzen und nicht erst ab 2022. Die FDP hingegen bemängelt, ähnlich wie der Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft, dass Klöckner auf ein nationales Verbot setzt. Die Bundeslandwirtschaftsministerin wiederum rühmte sich damit, Vorreiterin zu sein. Andere Länder, wie beispielsweise Frankreich, könnten dem Beispiel folgen.
Kükenschreddern soll Ende 2021 verboten werden, Caroline Born berichtete. Wahlkampf in den USA bedeutet auch, dass fast täglich neue Enthüllungen über Donald Trump rauskommen. Die neueste kommt vom legendären Journalisten Bob Woodward und der sagt, Trump wusste früh, wie tödlich das Coronavirus ist und hat die Amerikaner getäuscht. Thilo Kössler berichtet.
Donald Trump wusste Bescheid. Er war schon Ende Januar von seinem nationalen Sicherheitsberater Robert O'Brien im Oval Office informiert worden. Und zwar mit den Worten, das ist die größte Bedrohung der nationalen Sicherheit, der sie sich in ihrer Amtszeit gegenübersehen werden. Ein Zitat aus dem neuen Buch von Bob Woodward, das nächste Woche herauskommen wird und den Titel Rage trägt, in etwa Zorn. Der legendäre Reporter der Washington Post, der zusammen mit Carl Bernstein die Watergate-Affäre aufdeckte und 1974 Präsident Nixon zu Fall brachte, schildert anhand von 18 Interviews zwischen Januar und Juli dieses Jahres, dass Donald Trump umfassend informiert war und dennoch die Gefahren dieser sich abzeichnenden Pandemie verheimlichte, verharmloste und vertuschte. Man habe alles unter Kontrolle, versicherte Donald Trump den Amerikanern damals immer wieder. Tatsächlich habe er Corona absichtlich herunterspielen wollen und tue dies noch immer, ist Donald Trump auf einem der Mitschnitte dieser Interviews zu hören. Er habe keine Panik auslösen wollen.
I wanted to always play it down. I still like playing it down.
Yes, sir.
Because I don't want to create a panic.
In einem weiteren Interview schildert Trump das Virus als ein tödliches Zeug, viel tödlicher als die stärkste Grippe. Bob Woodward trifft Donald Trump mit seinem Buch an seiner politischen Achillesferse, nämlich an seinem politischen Versagen in der Corona-Krise. Über 6 Millionen Infizierte und fast 190.000 Covid-Tote sind eine schwere Hypothek für Donald Trump mitten in der heißen Phase des Wahlkampfs. Joe Biden reagierte prompt. Donald Trump habe absichtlich sein Amt nicht ernst genommen, warf er dem Präsidenten vor.
He failed to do his job. On purpose.
Woodward kommt in seinem Buch zu einem vernichtenden Urteil. Trump sei zu keinem Zeitpunkt willens gewesen, die Regierung voll zu mobilisieren. Stattdessen habe er immer versucht, die Probleme den Bundesstaaten anzulasten.
Donald Trump hat offenbar die Gefahr des Coronavirus absichtlich heruntergespielt, Thilo Kössler berichtete. Immerhin bekommt das Klima mal eine Pause. Das hatte man ja zu Beginn der Corona-Pandemie gehofft, als viele Staaten im Lockdown waren und der internationale Flugverkehr auch stark eingeschränkt wurde. Allerdings, die Pandemie hat die Klimakrise nicht entschärft. Zu diesem Schluss kommen UN-Organisationen und Thinktanks heute. Karl-Dietrich Meurer.
Durch den stark reduzierten Flugverkehr im Zuge der Covid-19-Pandemie wurden die flugzeuggestützten Wetter- und Klimabeobachtungen stark eingeschränkt. Doch die globale Erwärmung habe damit nicht aufgehört. Petteri Talas, der Generalsekretär der Weltwetterorganisation WMO in Genf, sagte anlässlich der Vorstellung des Berichts mit Blick auf den Ausstoß klimaschädlicher Gase:
In April, for example, there was 17%.
Im April zum Beispiel gab es im Vergleich zum April des Vorjahres einen Rückgang von 17%. Aber seit die Lockdowns in den meisten Ländern vorbei sind, sind wir fast zum normalen Niveau der Kohlendioxidemissionen zurückgekehrt. Die globale Erwärmung schreite voran, so der Finne Petteri Talas. Und wenn wir so weitermachen würden wie bisher, würden wir das im Pariser Klimaabkommen vereinbarte Ziel, den menschengemachten weltweiten Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen, nicht erreichen. Der Bericht fasst Daten und Erkenntnisse verschiedener UNO-Organisationen und wissenschaftlicher Einrichtungen zusammen. Auch wenn das Jahr 2020 noch nicht vollendet ist, so ergibt die Analyse bereits, die Jahre 2016 bis 2020 werden der wärmste Fünfjahreszeitraum seit Menschengedenken sein. In jedem dieser Jahre lag die Ausdehnung des Meereises der Arktis unter dem Durchschnitt. Gletscher schmolzen im Rekordtempo, der mittlere Meeresspiegel stieg an. Viele Extremwetterereignisse trugen den Fingerabdruck des vom Menschen verursachten Klimawandels. Der Bericht hebt die zunehmenden und irreversiblen Auswirkungen des Klimawandels hervor, auf Natur, Wirtschaft und Lebensbedingungen der Menschen. Johannes Kuhlmann, der Direktor für Wasser, Schnee und Eis bei der WMO, schildert, welchen Effekt die Entwicklung zum Beispiel auf Deutschland haben wird.
Die Gletscherschmelze in den Alpen und die veränderte Schneeschmelze vor allen Dingen, die wir im Moment beobachten, hat Auswirkungen. Wir werden größere Niedrigwasser, tiefere Niedrigwasser am Rhein sehen und wahrscheinlich auch frühere Hochwässer im Jahr. Und das hat sicherlich einen ganz klaren Effekt für die Schifffahrt, für die Energiewirtschaft, auch für die Landwirtschaft, wenn wir das mit Dürreperioden in Verbindung bringen, die wir in Zukunft häufiger sehen werden.
Laut dem Bericht wird weltweit die Zahl der Menschen, die von Überschwemmungen bedroht sind, ansteigen. Von derzeit 1,2 Milliarden auf 1,6 Milliarden im Jahr 2050. Hochwasser werden genauso wie Dürren die Lebensbedingungen in vielen Weltregionen verändern. Das kann zu Konflikten führen.
Der Bericht zeigt in beeindruckender und beängstigender Weise, dass ganz wichtige Lebensgrundlagen, mit denen wir immer rechnen, zum Beispiel die Verteilung des Niederschlags und somit die Möglichkeit, Landwirtschaft zu betreiben, in der Zukunft anders sein werden.
Die Autoren führen auch auf, mit welchen Maßnahmen die Menschen auf die Entwicklung reagieren sollten. WMO-Generaldirektor Petteri Thalers zählt auf.
In general, the question is to get rid of fossil.
Generell geht es darum, sich von fossilen Brennstoffen loszusagen. Das sind Kohle, Öl und langfristig auch Gas. Und wir müssen unseren Verkehr verändern, hin zu Elektroautos, öffentlichen Verkehrsmitteln und auch zu biologischen Kraftstoffen. Wasserstoff ist eine der Lösungen. Und das Heizen und Kühlen unserer Häuser muss ohne fossile Energieträger gehen. Es gäbe eine Reihe positiver Zeichen, sagt der WMO-Chef. So werde verstärkt in klimafreundliche Projekte investiert. Die Zahl der Elektro- und Hybridautos nehme zu und mit Freude beobachte er den Trend, mehr zu laufen und mit dem Fahrrad zu fahren, so wie auch er selbst das mache im Zuge der Pandemie.
Dietrich Kalmaurer berichtete. Mehrere Länder entwickeln gerade Impfstoffe gegen das Coronavirus und die Herausforderung besteht darin, die Stoffe lange und ausreichend zu testen. In Großbritannien wurde jetzt eine vielversprechende Studie vorläufig gestoppt. Warum, sagt Christoph Heinzle.
Nicht einmal gezuckt beim Impfen. Die Bilder von den Tests in Oxford und anderswo verbreiteten die Universität und der Pharma-Riese AstraZeneca immer wieder in den vergangenen Wochen. Der Impfstoff von AstraZeneca und den Hochschulforschern gilt als vielversprechend. Die Tests sind weiter fortgeschritten als bei anderen Stoffen. Deshalb wohl machte der Stopp der Studie weltweit Schlagzeilen. Jeremy Farrar, wissenschaftlicher Berater der britischen Regierung für den Kampf gegen das Coronavirus, spricht aber von einer Routinemaßnahme. Denn Zwischenfälle wie die Erkrankung eines Teilnehmers müssen der Aufsichtsbehörde gemeldet werden. Man muss die Krankheit untersuchen. Dann ergibt eine unabhängige Überprüfung, ob die Krankheit mit dem Impfstoff oder dem Placebo in Zusammenhang steht oder nicht. Wenn es keinen Zusammenhang gibt, kann der Test fortgesetzt werden. Das ist ein normales Vorkommnis, muss aber ernst genommen werden. Erkrankungen sind nach Farrars Meinung unausweichlich, wenn der Impfstoff bei Tausenden und später Zehntausenden Studienteilnehmern getestet werde. Auch AstraZeneca, die Oxford University und der britische Gesundheitsminister erklärten, solche Unterbrechungen seien normal bei der Impfstoffentwicklung. Das sei schon die zweite Pause bei dieser Studie, so Matt Hancock in der BBC.
This is actually the second time that that's happened and is a normal part of a vaccine development and shows the emphasis on safety.
Laut Hancock zeigt das, wie wichtig Sicherheit bei den Tests ist. Ansonsten gibt es sich gelassen. 340 Millionen Impfdosen habe Großbritannien bestellt, von verschiedenen Herstellern. Die Regierung hat derzeit größere Sorgen im Kampf gegen Covid-19. Die Zahl der Neuinfektionen ist in den vergangenen Tagen massiv angestiegen, nicht nur im Rahmen lokaler Ausbrüche, sondern besonders bei Jüngeren zwischen 20 und 30. Ab Montag gilt für England deshalb eine neue, verschärfte Vorschrift. Wir schaffen mehr Klarheit und setzen die Regeln entschiedener durch. Und die Regel lautet, mit Ausnahme von Schulen, Arbeitsplätzen und bei Ereignissen wie Hochzeiten und Beisetzungen dürfen nicht mehr als 6 Personen zusammenkommen.
You can't gather with more than 6 people.
Simpel sei das, meint Gesundheitsminister Hancock, und leichter zu verfolgen. Er hofft auf eine positive Wendung vor Weihnachten und verweist auf Belgien, das gerade mit scharfen Maßnahmen die Zahl der Neuinfektionen wieder gesenkt habe. Doch die Opposition greift die Regierung erneut an. Zu wenige Tests gäbe es, schimpft die Labour-Politikerin Rachel Reeves. Die Regierung sieht bei allen anderen die Schuld nie bei sich, aber sie muss die Verantwortung dafür übernehmen, dass jeder getestet wird, der einen Test braucht und dass die Kontakte nachverfolgt werden. Wir brauchen dafür ein Track-and-Trace-System, das funktioniert. Das jetzige System steht vor dem Kollaps. Entscheidend aber die Bevölkerung. Dieser Mann aus Solihull bei Birmingham erzählt im Radio, dass er beim Busfahren 70% der Menschen ohne Maske sehe.
You're guaranteed on the bus. I say about 70% haven't got masks on.
Und ein anderer beobachtete Teenager, wie sie sich auf der Straße aus Wiedersehensfreude umarmten.
There was a crowd of teenagers met yesterday in the High Street. And all they all walk up, oh, you know, I haven't seen you for ages, and big hugs. And you think, well, that's not right.
Das ist nicht richtig, so der Mann.
Christoph Heinzle berichtete und um 23.53 Uhr schauen wir, was die Zeitungen von morgen kommentieren. Und zwar in der Presseschau, zusammengestellt von Milena Reimann und gelesen von Christina Pucciata.
Zahlreich kommentiert wird die Zerstörung des griechischen Flüchtlingslagers Moria durch einen Großbrand.
Moria liegt in Trümmern und damit auch Europas sogenannte Asylpolitik, notieren die Lübecker Nachrichten. Angesichts des minimalen Aufwands, der erforderlich gewesen wäre, um halbwegs erträgliche Bedingungen für die Geflüchteten zu schaffen, liegt der Schluss nahe, dass Europa schlicht nicht helfen wollte. Moria ist zur Chiffre geworden für eine Europäische Union, die ihre Werte verrät. Die Aachener Zeitung erinnert, die Zustände in den griechischen Lagern waren schon vor dem Brand und vor dem Coronavirus unmenschlich und unerträglich. Trotzdem schaute die EU zu und wartete ab, wie lange 12.600 Menschen in ein Lager für 2.800 Bewohner gepfercht werden konnten. Bis heute lautet die traurige Antwort. Der Reutlinger Generalanzeiger betont, das Hotspot-Lager Moria auf der Ferieninsel Lesbos war bis heute der Schandfleck einer europäischen Flüchtlingspolitik, die diesen Namen kaum verdient. So kann und darf man mit Menschen nicht umgehen, ganz gleich woher, wie und aus welchen Gründen sie dorthin gelangt sind. Wie hätte Deutschland vor 5 Jahren auf die Bilder des brennenden Elendsquartiers reagiert, fragt sich die Neue Osnabrücker Zeitung. Wir hätten sie aufgenommen, und zwar alle 12.000 Menschen. Viele Flüchtlinge fanden in Deutschland 2015 Sicherheit und etwas Frieden. Das ist ein Erfolg. Was tun wir diesmal? Ein neuer deutscher Alleingang wäre ein Fehler, aber es muss rasch geholfen werden, zur Not mit einer Koalition der Willigen in Europa. Für den Spiegel ist es allerdings fraglich, ob Deutschland die Migranten aufnehmen wird. Nach der Verantwortung Deutschlands für die Menschen in Moria gefragt, sagte Bundeskanzlerin Merkel nur, wenn sich in Europa herumspricht, dass alle Flüchtlinge, die jetzt zur Debatte stehen, von Deutschland aufgenommen werden, werden wir nie eine europäische Lösung bekommen. Es war ein Statement von erschreckender Kälte. Die EU nimmt für sich in Anspruch, nicht nur eine wirtschaftliche und politische, sondern auch eine moralische Kraft zu sein. Auf Lesbos hat sie jede moralische Autorität eingebüßt. Der Nordkurier aus Neubrandenburg schreibt, Flüchtlinge haben aller Wahrscheinlichkeit nach das Großfeuer in Moria gelegt und Feuerwehren am Löschen behindert. Tatsache ist, die Aufnahmekapazitäten für Flüchtlinge in Europa sind begrenzt, erst recht in Zeiten der Corona-Pandemie. Trotzdem gilt im Fall Moria, nicht den Tätern, sondern deren Opfern, den obdachlosen Familien, steht jetzt humanitäre Hilfe zu. Schnelle Unterstützung vor Ort und die zügige Entscheidung über ihre Asylgründe. Und das Handelsblatt erinnert, Moria ist entstanden, als sich der Staatenbund vor 4 Jahren mit der Türkei auf einen Flüchtlingspakt einigte. Damals sollte das Abkommen Zeit kaufen, damit die EU-Mitgliedstaaten in Ruhe regeln können, wie sie künftig mit der Migration in die EU umgehen. Die Zeit wurde nicht genutzt.
Soweit die Presseschau von Milena Reimann, vorgetragen von Christina Pucciata. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Stefanie Rode, sage